Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier mit unseren Gästen, Ex-Skirennläufer und mittlerweile Fußballtrainer Matthias Berthold und Racathlon-Präsident Marcel Weigel und natürlich unser Fußballexperte Kurt Gager. An unsere beiden Gäste, wie habt ihr die Euro bis jetzt verfolgt?
Also zuerst einmal Uli Fußballtrainer, das ist ein bisschen hochgegriffen.
Aber es war so schön.
Die Euro mit großem Interesse verfolgt, natürlich speziell solange Österreich dabei war. Als Österreicher hält man natürlich zu seinem Nationalteam. Aber auch jetzt sehr coole Spiele natürlich. Heute wird natürlich ein mega Hammer werden. Und ja.
Freust dich schon drauf?
Auf alle Fälle.
Wie ist dein Zugang? Du hast selber gespielt.
Ja, ich war ursprünglich Fußballer, bevor ich Racathlon begann. Zweite Landesliga, Langenlebern und Zeitlmau. Auch mit dem Andi Reisinger, den du ja sicher besser
sehr
kennst.
Gut, ja. Sehr gut, ja.
Und ich habe jetzt einen Sohn, der ist 11 Jahre, der spielt im LAZ bei der Admira und der zwingt mich quasi jeden Tag ein Match anzuschauen. Jetzt haben wir einen Fernseher im Garten aufgestellt und wir schauen fast alle Matches.
Wirklich? Also bist voller Insider, kannst
sämtliche
Euro-Spiele nacherzählen.
Ungefähr weiß ich, was los ist.
Du bist aber Präsident des Racathlon-Verbandes. Was ist denn Racathlon?
Ja, ich hoffe, dass das schon alle wissen in Österreich, aber ich wiederhole mich gerne. Racathlon, kann man in die Kamera halten, ist die Kombinationssportart aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Man spielt hintereinander gegen den gleichen Gegner, jeder einen Satz bis 21 Punkte und wer am meisten Punkte sammelt, der gewinnt das Match. Es ist eine sehr vielseitige und man braucht auch mentale Stärke.
Also diese Zählung ist wie bei den einzelnen Sportarten, also eben nicht, sondern bis 21, bis einen ja. Satz, aber die Regeln sind wie bei den Einzelsportarten.
Sonst gelten alle Regeln wie bei den einzelnen Sportarten, mit einer einzigen Ausnahme, wenn es nach allen vier Sätzen genau unentschieden steht, also das kann ja sein, dass genau, dann gibt es einen Entscheidungspunkt, das nennt sich der Gummiarmpunkt im Tennis und da hat man nur ein einziges Service und da geht es dann wirklich um mentale Stärke, wer das Match gewinnt.
Ich habe gedacht, es gibt ein Elfmeterschießen oder so. Das ist ein bisschen wie Musical-Darsteller, da muss man auch alles irgendwie können und kommt dann nichts ganz gescheit. Aber es gibt so richtig professionelle Wettkämpfe auch.
Absolut, Österreich ist der Vorreiter im Racathlon, es kommt ursprünglich aus Skandinavien.
90er Jahre.
Ich habe dort studiert in Schweden, in Stockholm, habe das dann nach Österreich mitgebracht und seitdem haben wir das versucht, so gut wie möglich aufzubauen und wir sind stolz darauf, dass wir auch jetzt eine regierende Weltmeisterin haben, die Christine Seehofer in der allgemeinen Klasse Damen und auch das Nationalteam war vor 2 Jahren Weltmeister, also wir sind sehr, sehr, sehr erfolgreich. So viel Weltmeister, glaube ich, gibt es ja in Österreich jetzt auch wieder nicht.
Was hast du studiert?
Ich habe studiert Publizistik und Kommunikationswissenschaften.
Und warum in Skandinavien?
Das war rein zufällig. Auslandssemester und dann bin ich hängen geblieben. Eine Zeit lang.
Wo war das?
In Stockholm.
Und dort spielt man Racathlon?
Also dort ja, also die Schweden sind ja prinzipiell sehr vielseitig, aber auch sehr begeisterte Racketsportler. Und da gibt es sehr viele, die auf sehr hohem Niveau alles spielen können.
Ja. Und weißt du, wie das entstanden ist? Weil wir hatten den Conny Wilczynski da, der macht ja Paddle-Tennis. Ja. Wie kommt man dazu? Es gibt ja immer wieder so New Sports, dass man 4 Sportarten zu einer vereint.
Ja, ich glaube, dass das eher zufällig passiert ist. Es gibt halt so eine Racketsporthalle dort in Stockholm und da war halt einer, der hat eine Idee gehabt und gesagt, na, das könnte, die 4 Sportarten gibt's bei uns, die 4 Sportarten könnten wir verbinden und es macht ja auch Sinn, das ist ja alles Racket, das sind die 4 größten Racket-Sportarten der Welt.
Wie ist das für Kinder? Also in Zeiten wie diesen ist man ja froh, wenn die Kinder eine Sportart lernen. Jetzt müssen es gleich 4 lernen.
Nein, ich kann nur sagen, ich komme jetzt direkt von meinem Racathlon-Camp. Also ich bin jetzt extra eingesprungen, damit ich bei euch sein kann heute zum Mittag.
Die Mittagspause genutzt.
Und wir haben da 24 Kids jetzt in Vösendorf und wir versuchen mit denen, es geht ja um Ballfertigkeit am Anfang, man muss ja nicht perfekt alles spielen können, aber die verschiedenen Schlägergrößen und das macht ihnen sehr viel Spaß, die Abwechslung und die Vielseitigkeit, als wenn du jetzt nur eine Woche nur Tenniscamp hättest.
Mhm. Und hat man da auch seine Stärken und Schwächen? Also gibt es immer eine Sportart trotzdem, aus der man kommt, wenn man das jetzt ein bisschen professioneller machen will?
Die Topspieler müssen alles sehr gut können, aber oft kommen sie von einer Sportart und sagen so, dort war ich im Nationalteam und jetzt versuche ich das andere dazu zu lernen. Es ist halt so wie bei den Fußballern, wenn ich eine Sportart kann mit dem Ball, dann kann ich meistens die anderen relativ schnell.
Der Kurt ist auch ein guter Tennisspieler, oder?
Also die Sportart wäre definitiv nichts für mich, weil ich wüsste nicht, in welcher Sportart, welchen von den vier ich rasieren würde. Also, aber ich finde es gut, dass wir diese Sportart in Österreich haben, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben da eine Weltmeisterin und so viele Weltmeisterinnen oder Weltmeister haben wir ja nicht in Österreich. Also damit alleine ist die Sportart schon mehr als gerechtfertigt.
Und wir haben nächstes Jahr sogar die Weltmeisterschaften in Österreich. In Graz und in Wien im nächsten August 2022. Und da gibt's auch einen Beginnerbewerb, da könntest du ja mitspielen, Kurt. Da kann ich dich einladen.
Gibt's da auch eine Klasse?
Ja, also, da könnten wir ins Geschäft kommen.
Ja.
Nach Jahrgang
Also es gibt Altersklassen sowieso, auch Senioren und so.
Das wollte ich nicht sagen.
Aber die Altersklassen sind meistens stärker als die Beginnerklassen, weil bei den Senioren spielen die mit, die sehr gut können, aber es gibt wirklich auch echte Anfängerklassen, wo einer, der das erste Mal spielt, mitspielen kann und da blamierst dich sicher nicht.
Ja, bei den Beginner spiele ich.
Ja?
Aber da braucht man auch die eigene Location, oder? Also wo kann man das denn machen?
Richtig, nächstes Jahr ist es in Wien und in Graz. In Graz gibt es das Racketsportcenter in Ragnitz. Da waren jetzt auch die Sport Austria Finals vor ein paar Wochen. Und in Wien werden wir wahrscheinlich spielen in Ottakring. Da gibt es eine Racket World, die ist jetzt neu eröffnet, vom Ex-Weltmeister, vom Christoph Gren. Das war auch ein Racketland-Weltmeister und der hat jetzt...
Ah, der ist im Casanova, oder?
Genau, der ist auch im Casanova, richtig. Und der hat jetzt die Racket World in Ottakring eröffnet. Und
in der Ottakringer Brauerei.
Da machen wir dann die Playoffs.
Das ist der fünfte Bewerb dann. Ja. Matthias, du warst Skirennläufer, warst Profi-Weltmeister, dann bist du Trainer geworden, warst wahnsinnig erfolgreich, hast unter anderem Maria Höfl-Riesch zu Weltmeisterschaftsgold und Olympiagold geführt. Warst dann auch in Österreich Cheftrainer und dann der Wechsel zum Fußball. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wie die Jungfrau zum Kind eigentlich bin ich zum Fußball gekommen. Du hast die Skikarriere erwähnt. Das ist natürlich ein Großteil meines Lebens war ich auf Skiern, schon als kleines Kind.
Kommst du aus Vorarlberg?
Ich komme aus Vorarlberg, Gargellen. Das ist ein Ort auf 1500 Meter Seehöhe. Und da gibt's nicht recht viel anderes zu machen im Winter als Ski zu fahren. Und habe das mit großer Leidenschaft natürlich gemacht. Ich denke, das ist ganz wichtig, wenn man so eine Karriere machen möchte, dass die Leidenschaft, der Spaß am Sport da ist auf alle Fälle. Ja, und dann kam ich eben damals ins Trainergeschäft und wie du gesagt hast, du hast jetzt die Erfolge aufgezählt, waren natürlich auch schwierige und nicht so erfolgreiche Zeiten dabei. Und genau diese Zeiten waren es eigentlich, die mich auch denn dazu bewogen haben, wirklich in dieses Thema Sportpsychologie ein wenig reinzugehen oder vermehrt reinzugehen. Das war für mich immer schon wichtig. Habe immer schon die Gespräche mit den Athleten, mit den Läuferinnen und Läufern gesucht und ein sehr gutes Feedback auch von den Athleten bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss so ein bisschen Basiswissen da dahinter bringen, weil man kann ja auch viele Dinge falsch machen, wenn man nur aus seiner eigenen Erfahrung heraus agiert und auch wenn man meint, ein gutes Einfühlvermögen zu haben. Und dann habe ich mich entschieden, einen Studiengang in Sportpsychologie zu machen, hier in Wien und in Salzburg. Das ging dann 2 oder 3 Jahre und habe dann diese Leidenschaft eigentlich gefunden für diesen Themenbereich. Habe mich dann entschieden, als Skitrainer aufzuhören, was viele nicht verstehen konnten, weil ich einfach auf diesem Gebiet zu den, sage ich mal, erfolgreichsten gezählt habe. Wobei erfolgreich sind immer die Athleten und als Trainer bist du Teil des Gesamten und bist einfach unterstützend dabei.
Ja, aber du hast auch die Verantwortung natürlich.
Du hast natürlich die Verantwortung, wenn es gut geht, dann sind meistens die anderen diejenigen, die schuld sind oder die sich sonnen dürfen und wenn es schlecht geht, dann hat man als meistens als Trainer dann diese Karte gezogen.
Ja, da haben wir dann Parallelen zur Fußballwelt.
Aber das ist okay, man weiß das und man lebt mit diesen Dingen. Man bekommt ja dann sehr viel zurück auch von den Athleten, wenn sie erfolgreich sind oder wenn man ihnen durch schwierige Phasen helfen konnte. Entschuldige. Ja, und dann habe ich eben auch meine Karriere so quasi als Skicoach beendet. Wobei beendet habe ich es nicht, ich habe es nur ausgesetzt, ich habe noch nie gesagt, dass ich aufgehört habe. Und bin dann zum Damir Kanadi gekommen, er war damals in Nürnberg Trainer und bin dann dort hängen geblieben für ja, nicht ganz eine Saison, weil es kam dann die Corona-Zeit und da war es ein bisschen schwierig in Deutschland und dann konnte ich das nicht mehr weitermachen. Und ja, seit letzten August, oder war jetzt eine Saison bei Sturm Graz und haben uns gerade letzte Woche darauf geeinigt, dass ich auch die kommende Saison dort arbeiten werde. Hab Sturm Graz, betreue aber auch einige Athleten individuell, Weltklasse-Athleten und es macht mir echt extrem viel Spaß.
Wie macht man das denn? Wie formt man denn so ein Team jetzt rein von der Persönlichkeit her? Weil das sind ja in einem Fußballkader gibt's ja 25 oder noch mehr Ich-AGs, die halt ihr Ziel erreichen wollen. Wie bringt man die unter einen Hut?
Also für mich war das Team auch im Skisport immer schon wichtig. Wir haben in einer Einzelsportart, wo denn der Teamkollege eigentlich der größte Gegner ist. Aber es war für mich sehr wichtig, weil ein Team macht den Einzelnen stark. Und gerade in einer Teamsportart macht das Team den Einzelnen stark, steigert seinen Marktwert. Wenn das Team gut performt, zieht es ihn mit hoch. Genauso ist es umgekehrt. Wenn man das coolste und geilste Team ist und in der Kabine, wenn man Spaß hat, Gott, dir muss ich nichts erzählen, aber die einzelnen Athleten nicht ihr Maximum erreichen, nicht auf ihrem absoluten Hochleistungsniveau performen, dann ist das Team halt, sage ich, durchschnittlich. Je besser der Einzelne ist, desto mehr kann er in das Team mit einbringen und desto mehr hebt er natürlich das Niveau des Teams. Und Teambuilding, das ist ja dieses Schlagwort seit in den letzten 20 Jahren von mir. Also überall macht man Teambuilding. Für mich ist eigentlich jeder Tag, jedes Training ist ein Teambuilding. Das Zusammenessen, das Zusammentrainieren am Platz ist das beste Teambuilding überhaupt. Wenn wir jetzt von Teambuilding-Maßnahmen sprechen, wir machen das jetzt mit Graz diese Woche, am Wochenende, dann gehen wir einfach aus diesem Bereich, in dem wir uns tagtäglich befinden, ein bisschen raus, gehen auf die Berge hoch und arbeiten dann aber auch an Inhalten. Wie wollen wir uns als Team präsentieren? Was sind unsere Werte? Wie kommunizieren wir miteinander? Wir bereiten unser Team auf gewisse Situationen vor, die jetzt heuer vielleicht neu auf uns zukommen im Vergleich zum letzten Jahr, wie dass jetzt eben wieder Fans mit dabei sind.
Aber glaubst du, gibst du da Werte vor?
Wir arbeiten das zusammen. Also die Spieler und die Betreuer zusammen in verschiedenen Gruppen. Da gibt's auch, wir haben jetzt, ich glaube, ganz eine coole Methode jetzt, kommendes Wochenende. War ein bisschen kreativ sogar. Und das arbeiten wir zusammen heraus. Das ist dann unser Baby. Und daran halten wir uns. Und wie gesagt, es ist wichtig, sich auf gewisse Situationen vorzubereiten. Wie die Fans. Die Fans sind da. Jeder weiß es. Aber wenn der Griezmann sagt, es war zu laut, wir haben es nicht gehört, dann war er scheinbar nicht gut genug vorbereitet. Kann sein. Und andere Dinge auch. Mit Graz spielen wir jetzt international, Gott sei Dank. Das bringt natürlich englische Wochen mit sich. Und es ist einfach vieles anders gegenüber dem letzten Jahr. Das Team formt sich neu, wir haben neue Spieler dabei, die jungen Spieler kommen immer mehr in die Mannschaft rein. Also es ist ein ständiger Prozess und es ist gut, wenn man so ein bisschen einen Plan A hat und weiß und sich vorbereiten kann auf Dinge, die auf einen zukommen.
Aber siehst du das als deine Aufgabe, die Sportler, sage ich jetzt ganz allgemein, auf diese Situationen, die man eben nicht erwarten kann, vorzubereiten?
Sehe ich als Teil meiner Arbeit. Man sagt Mentaltrainer, Motivationscoach, ich sehe mich nicht nur als das. Ich möchte auch den Athleten einfach helfen, weil, wie du gesagt hast, ich war selber Athlet, dann war ich Trainer und sehe den Sport einfach von beiden Seiten. Was möchte der Trainer vom Athlet sehen? Was erwartet sich der Athlet vom Trainer, vom Trainerteam? Wie kommuniziert man miteinander? Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Dinge, die mir, die logischerweise als junger Athlet hast du diese Erfahrung nicht. Man sagt immer, jetzt mit 50, wenn ich mit der Erfahrung, die ich jetzt habe und mit meinem Körper von damals, die ist aber nicht, das hat niemand. Aber es sind einfach manche Sportler sind ein bisschen weiter in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Reifeprozess wie andere, und deshalb versuche ich einfach jeden so gut wie möglich.
Ich wollte dich fragen, Matthias, sind die dann alle gleich mit, oder gibt es da welche, die wirklich sagen, na, so ein Scheiß, da will ich eigentlich nicht
sein? Nein, überhaupt nicht, weil ich spreche mit jedem, und es ist ja kein Hokuspokus. Du kannst ihnen ja belegen, was ist erfolgreich, was ist nicht erfolgreich, wo sind die Probleme, wo sind die Lösungen. Man muss immer versuchen, lösungsorientiert zu denken. Und ich habe das auch im Skisport schon, egal ob das Weltmeister oder Olympiasieger waren, die waren jeden Tag happy, wenn sie ein gutes Feedback bekommen haben. Sowohl was die sportspezifischen Dinge betrifft, als auch Dinge, wie man optimal trainiert. Wie man sich als Profi zu verhalten hat, wie man mit den Medien umzugehen hat, wie man mit den Fans umzugehen hat, wie man mit Kommentaren in den Foren umzugehen hat. Man liest es, denkt, aber es ist doch da. Und das sind so extrem viele Dinge, die da sehr wichtig sind. Und für mich ist immer wichtig, dass eine Klarheit da ist. Denn alles, was unklar ist, hält dich davon ab, auf höchstem Leistungsniveau zu performen. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt dabei.
Aber was ist das Schwierigere? Ist es schwieriger, mit Niederlagen umzugehen, oder ist es schwieriger, mit dem Erfolg umzugehen?
Man würde jetzt so sagen, es ist schwierig, mit Niederlagen umzugehen. Aber für mich ist es genauso schwierig, mit dem Erfolg umzugehen. Denn man erreicht einen gewissen Erfolg, man setzt eine Vision in die Tat um, und dann siehst du bei sehr vielen, die sind dann plötzlich nicht mehr da. Also wenn sie zufrieden sind, das ist für mich ganz klar der erste Schritt zurück, und man muss sich sofort wieder neue Ziele setzen. Und wenn man es alleine nicht schafft, dann ist es eben gut, wenn man jemand hat, der einen führt in diesen Phasen. Niederlagen sind nicht schön, aber wenn man sie richtig analysiert, bewertet und dann die entsprechenden Maßnahmen setzt, dann machen sie dich zum Sieger, weil es gibt keinen... Der beste Sportler der Welt, man kann nicht sagen, wer das ist, aber die besten Sportler der Welt haben Niederlagen gehabt.
Das ist ja das Schöne am Sport.
Das ist super. Es ist quasi, man lernt viel, und es ist irgendwie unberechenbar in manchen Phasen. Und das macht den Sport interessant, gerade wenn man jetzt die Fußball-EM bis jetzt, was sich da für sportliche Dramen auch abgespielt haben. Es ist extrem cool. Schmerz für einen, extrem schön für einen anderen. Aber das macht eben den Sport aus, denke ich.
Das ist das, warum wir zuschauen. Kurt, wie war das früher, also Teambuilding, wenn sowas gekommen wäre in deiner Generation? Wie wären die damit umgegangen?
Bevor ich auf das antworte, möchte ich nur einen kurzen Satz dazu sagen. Ich finde das total spannend, was der Matthias da jetzt referiert hat und von sich gegeben hat, weil könnt ihr mir jetzt noch 2 Stunden zuhören, ja. Weil es ja wirklich alles... von der Praxis erzählt.
Also
ja, alles von der Praxis erzählt. Und ja, natürlich, wie war das zu unserer Zeit? Natürlich, so wie alles, ist auch Fußball viel komplexer geworden, und du hast ja heute so viele Einflüsse auf den Fußball. Alleine wenn er sagt, die Kommunikation zwischen Spieler und Trainer, also was erwartet sich der Spieler vom Trainer, was erwartet der Trainer vom Spieler, das ist ein ständiger Austausch. Ja. Und das hätte es jetzt unserer Zeit ja gar nicht gegeben, weil mit welchem Trainer hättest du reden sollen? Ne? Der Trainer war so quasi eine Respektsperson, und den hast du nicht zum Fragen. Ja? Oder wenn du gefragt hast, dann war oft nicht ein Vorteil. Und natürlich war das zu unserer Zeit, wie ich gespielt habe, natürlich absolut in den Kinderschuhen. Ich kann mich erinnern, es hat dann schon so eine Zeit gegeben, Anfang der 90er Jahre, wo der eine oder andere Verein versucht hat, einen so Metalltrainer einzuschleusen. Aber es hat sich dann im Endeffekt nicht wirklich durchgesetzt. Ja? Und da sind wir heute auf einem ganz anderen Niveau. Ich glaube, die Spieler selber, die heutige Generation weiß, dass so ein Coach einfach in dem Team notwendig ist, und der kann wirklich jeden Einzelnen auf ein Niveau bringen, wo jeder dann natürlich selber davon profitiert, die sogenannten Ich-AGs, wie du es genannt hast.
Aber Kurt, ich glaube, der einzige Mentaltrainer, den sie gehabt hat, war der Otto Baric. Ne? Das war ja auch in gewisser Weise ein Vorreiter.
Natürlich, du hast ja nicht Unrecht. Früher war das auch die Aufgabe eines Trainers. Ja, einer hat das besser gekonnt. Ich habe zum Beispiel wirklich 2 gute Trainer gehabt, wenn ich die vergleiche. Otto Baric war hier, sagt man nach, und es war auch so, wirklich mental mit den Spielern wirklich eine Einheit, und er hat wirklich Spieler noch einmal zurückgeholt, mit Starkreden, die eigentlich abgeschlossen hat mit ihrer Karriere. Ja, ich erinnere mich nur daran in Salzburg an Franz Aigner. Der hat gespielt in Klagenfurt in der zweiten Liga, war zigmal schon verliehen von Austria Salzburg. Und er hat in dem etwas gesehen und hat ihn zurückgeholt und hat ihm so stark geredet, dass er dann Europacup-Finale gespielt hat und sogar bis in die Nationalmannschaft unter Prohaska gekommen ist. Mhm. Also, das sieht man ja auch, es wäre auch damals viel mehr möglich gewesen, aber dem war halt nicht so. Und dann der andere Trainer war, den ich hatte, auch ein hoher Anerkannter auf der Welt, Ernst Happel, mit dem hätte ich nicht kommen brauchen, mit einem Mentaltrainer. Ja, weil dann ist dann ein Mentaltrainer über die Nordkette geflogen in Tirol.
Wie ist das beim Reggaeton? Wie viel spielt da das Mentale eine Rolle? Weil du hast ja 4 Bewerbe quasi. Also das ist ja, du musst dich ja immer wieder neu motivieren, du musst immer wieder neu dich fokussieren.
Ja, man muss
Entschuldige Frage, brauchst du dann 4 Mentaltrainer für jede Sportart?
So können wir uns nicht leisten. Aber ich glaube, das Interessante auch beim Reggaeton ist, man muss eins bedenken. Wenn ich jetzt eine Einzelsportart spiele, zum Beispiel Disc-Tennis, dann spiele ich auf 2 gewonnene Sätze. Und wer die 2 gewonnenen Sätze hat, das Match gewonnen. Es ist egal, ob der Satz jetzt ausgeht, 21-19 oder 21-5. Es geht nur darum, den Satz zu gewinnen. Im Reggaeton geht es aber wirklich um jeden Punkt, weil du sammelst die Punkte. Das heißt, wenn ich einen guten Start habe und im Tischtennis gleich einmal 21-5 gewinne, habe ich 16 Punkte schon Vorsprung für mich. Das heißt, ich muss mich fokussieren immer auf jeden Punkt, egal ob der Gegner in dieser Sportart stärker ist oder schwächer ist. Ich muss versuchen, für mich so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit ich am Ende das Match gewinne. Das heißt, das ist mental eine ganz andere Sache, als wenn ich die einzelnen Sportarten spiele und nur jetzt ja, den Satz gewinne sicher, dazwischen lasse ich mich ein bisschen durchhängen, weil den habe ich eh im Griff sozusagen.
Ja. Wie viel Pause ist da zwischen den einzelnen Bewerben?
Ganz schnell, 3 Minuten, nächster Platz. Ja. Okay. 2 Minuten einspielen und es geht schon weiter.
Ja. Also da geht es auch um Athletik, um Ausdauer?
Absolut. Also eine Partie insgesamt bei guten Spielern dauert circa 1/4 bis 1/3 Stunden, weil vor allem die Badminton- und Squash-Sätze, die können schon bis über eine halbe Stunde hinausgehen. Das sind sehr lange Ballwechsel teilweise. Mhm. Und das Zweite, was auch mental ist, du hast nur einen Satz. Jetzt, selbst wenn du gegen einen guten Tischtennisspieler spielst, und der hat aber nur einen Satz. Oft kommt er noch gar nicht rein in dem Satz und verliert so viele Punkte gegen einen Schlechteren, dass er sich nachher eigentlich angefressen ist. Das gibt's ja nicht. Wie viele Punkte habe ich verloren? Weil ich habe nur diese eine Chance, diesen einen Satz.
Wie siehst du den größten Unterschied zwischen der Betreuung von Einzelsportlern und Team? Oder sagst du, so wie du vorhin erwähnt hast, es ist sowieso immer ein Team?
Also ich denke, die Mechanismen im Hochleistungssport sind dieselben, egal ob du jetzt als Einzelsportler da bist oder im Team. Wenn ich jetzt mit den Fußballern rede, sage ich schon, ihr könnt euch extrem glücklich schätzen, in einer Mannschaftssportart zu sein, denn das habe ich jetzt erst, seit ich beim Fußball bin, erlebt, wie man sich miteinander freut über Erfolge. Mhm. Du hast es im Skifahren nicht. Du gewinnst oder hast ein gutes Ergebnis, freust dich und deine Teamkollegen freuen sich schon mit dir, aber du hast sie geschlagen. Also ist die Freude, hält sich in Grenzen. Deine Trainer freuen sich natürlich, aber kümmern sich auch um die Leute, die nicht so erfolgreich waren. Und es ist dann, wenn du nach einer langen Autofahrt oder nach einem Flug von Amerika zu Hause kommst, dass deine Familie sich mit dir freut. Im Fußball oder in einem Teamsport kommst du in die Kabine und es ist einfach eine unglaubliche Energie da drin, wenn es gut geht. Aber auch in Phasen, wo es nicht gut geht, als Team zusammen zu verlieren, ist vielleicht eine Spur einfacher, als Einzelner zu verlieren. Denn man hat sich gegenseitig, man kann diskutieren darüber und man kann Wege finden, gemeinsam Wege finden, dass es einfach das nächste Mal besser gemacht wird. Das ist ein großer Unterschied. Aber ansonsten, wie gesagt, für mich steht die Leistung des Einzelnen immer im Vordergrund. Mich so bereit zu sein für die Aufgabe, ob es jetzt 90 Minuten am Fußballfeld sind, oder die 2 Minuten in Kitzbühel auf der Abfahrt, dass ich in der Lage bin, mein absolutes Leistungsvermögen abzurufen und um das geht's für mich.
Also dieser Punkt X, der beim Sportler zählt einfach.
Ist wichtig und ja. Du kannst aber nicht davon ausgehen, dass es immer perfekt ist. Mhm. Weil an manchen Tagen bist du körperlich bei 80%, an manchen Tagen vielleicht bei 100%. Aber die Bereitschaft aus dem, was ich im Moment zu leisten bin, das Maximum herauszuholen. Ich denke, das ist ganz wichtig.
Matthias, bietest du auch an so Workshops, wo man, sagen wir, nur einen Tag punktuell, zum Beispiel fürs Reggaeton-Nationalteam, oder ich bin jetzt auch bei ASV Vösendorf beim Fußball wieder gelandet, im Vorstand, da spielen wir 2. Landesliga. Macht sowas Sinn? Bietest du sowas an?
Ich Ich biete das, also ich habe das schon mehrfach gemacht.
Ja.
Macht Spaß. Es ist gut. Also es ist eröffnet. Ich lerne sehr viel draus, aus neuen Sportarten. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das erste Mal jetzt höre. Ich finde es faszinierend. Ich finde es ganz toll, Uli, wie du gesagt hast. Das sind 4 Sportarten denn für Jugendliche. Und diese Vielseitigkeit im jungen Alter ist einfach unbezahlbar. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ich mache das schon, ja.
Ihr könnt euch das gleich ausmachen. Wir gehen nämlich gleich in eine Pause. Vorher können Sie noch gewinnen. Und zwar eine Kurier-Fanbox mit Trikot, einer Bierflasche, einer Kurier-Trinkflasche und kleinen Überraschungen. Dazu beantworten Sie bitte unsere Quizfrage des Tages, die da lautet, wer schaffte es beim Euro-Debüt, also als die Mannschaft zum ersten Mal dabei war, ins Finale? War das A. Frankreich, B. Jugoslawien, C. Ungarn oder D. Wales? Also am Beispiel, wenn Österreich zum ersten Mal 2008 dabei gewesen wäre und dort gleich ins Finale gekommen wäre, dann wäre das Österreich. Wir wissen, dass das nicht dabei ist. Ihre Antwort melden Sie bitte an em-stammtisch@kurier.at in Betreff Quizfrage 26. Der Gewinner wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Wir sind gleich wieder da, nur kurze Werbepause.
Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at/daily.
Heute Abend kennen wir den ersten Finalisten. Um 21 Uhr spielt im Halbfinale Italien gegen Spanien. Die Italiener, die haben ihre Gruppe gewonnen und auch das Achtelfinalspiel, das ist uns leider Gottes noch gut in Erinnerung geblieben, gegen die Österreicher. Da gab es eine Nachspielzeit. Im Viertelfinale konnten sie die Belgier in einem großartigen Spiel besiegen. Sie sind seit unfassbaren 32 Spielen ungeschlagen und nur Sascha Kalajdzic und Romelu Lukaku konnten bei der Euro 2020 ein Tor gegen die Italiener erzielen. Die Italiener haben sich zwar für die WM 2018 nicht qualifizieren können, sind aber schon zum 10. Mal bei einer Endrunde der Europameisterschaften dabei, konnten schon mal Europameister werden, allerdings ist das schon lang her, das war 1968. Wenn man jetzt schon einen Mentaltrainer, ich weiß, ihr wollt dieses Wort nicht, aber einen Persönlichkeitsentwickler da haben. Was macht denn die Italiener so stark? Weil die wirken so, als hätten sie einen unglaublichen Teamspirit.
Ja, man sieht es, wenn die Hymne gespielt wird, wie mit welcher Leidenschaft die da dabei sind. Und ich denke, dass der Trainer es einfach geschafft hat, ein richtig cooles Team zu formen. Und ja, es macht echt Spaß, wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Einsatz die Spieler auf den Platz gehen. Aber ich denke, dass wenn wir vom Halbfinale reden, das wird jetzt bei diesen übergebliebenen 4 Mannschaften, das wird bei allen dasselbe sein. Davon gehe ich aus und löst eine Euphorie in den einzelnen Ländern aus. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn denn so Mannschaften wie Frankreich ausscheiden, weil diese Spiele, Halbfinale, wenn denn absolut die absoluten Top-Mannschaften, und ich möchte jetzt nicht negativ gegenüber, keine Ahnung, Dänemark reden oder was, aber wenn da richtig die Top-Mannschaften wären, die Top-Stars wären, dann wäre es vielleicht für den Fan wie mich, der kein Fußballexperte ist, noch einmal ein bisschen.
Ja, aber Italien-Spanien ist schon ein Favoritenduell.
Das auf alle Fälle.
Ja, das ist, glaube ich, einer der größten Spiele, die der europäische Fußball zu bieten hat. Ja. Wenn ich denke, nur die Titel von diesen beiden Mannschaften. Es geht, glaube ich, würde ein Spiel darüber gehen, das wäre Italien gegen Deutschland, ja, wo noch mehr Titel im Spiel werden. Aber Spanien gegen Italien ist natürlich das Nonplusultra. Und ich glaube, so werden wir auch heute Abend alle das Spiel erleben. Ja, weil diese beiden Mannschaften können Fußball auf hohem Niveau zelebrieren. Und das werden sie uns auch heute Abend zeigen. Natürlich, jeder hat die Spiele gesehen und ich glaube, jeder würde jetzt um eine Nuance Italien ein bisschen vorne sehen, aufgrund auch der Körpersprache, die bis jetzt an den Tag gelegt haben. Aber heute trotz allem.
Das ist halt ein K.O.-Spiel.
Einen Stehsatz. Die Karten werden neu gemischt und auch die Tagesverfassung wird natürlich heute eine wesentliche Rolle spielen, um den Ausgang des Spiels zu erwähnen.
Marcel, wie hast du die Italiener bisher erlebt?
Ich bin ein großer Italien-Fan, also ich fahre jedes Jahr nach Sardinien und ich habe auch gehört, dass die italienische Mannschaft...
Urlaubsfan.
Und ich habe auch gehört, dass die italienische Mannschaft Teambuilding auf Sardinien gemacht hat. Angeblich waren sie mit den Spielern voran, dann vorher dort und sind so zusammengewachsen. Und ich wünsche mir sehr, dass sie heute gewinnen, weil ich auch am Finaltag am Sonntag in Jesolo sein werde und ich hätte dort gerne natürlich ein italienisches Finale.
Wir haben schon gesprochen ein bisschen über Trainer Roberto Mancini. Es gibt allerdings natürlich ein riesiges Trainerteam. Unter anderem gibt es den Gianni Vio, der ist Trainer für ruhende Bälle. Also der hat sogar ein Buch geschrieben, weil er sagt, diese ruhenden Bälle, das können 30% mehr Tore sein durch diese ruhenden Bälle. Ich kann mich an einen so einen Freistoßtrick erinnern, beim 1:0 gegen Wales, glaube ich, war das. Das war so richtig eine, wo ich mir dachte, boah, das habe ich ja noch nie gesehen. Kann man das kopieren, sowas?
Naja, grundsätzlich muss man auch dazu sagen, natürlich auch das ist ein Bereich, der sich gegenüber der unmittelbaren Vergangenheit, spreche gar nicht mehr von meiner Zeit, ja, entwickelt hat, mit einer rasanten Tempo. Das ist unglaublich. Heute hast du ja für jede Kleinigkeit schon einen Trainer.
Ich glaube, mehr Trainer als Spieler schon.
Ja, wie nehme ich das Besteck auf? Ja, muss ich ja fast sagen, gibt es einen Trainer? Ja,
nein. Sicher, Burt.
Aber das ist eben so, dass der Staff so groß ist von den Trainerstäben in dieser Qualität der Mannschaften, Nationalmannschaften auch oder auch in den Top-Vereinsmannschaften. Und natürlich wird auf das viel Wert gelegt, weil diese engen Spiele werden natürlich auch oft durch Standards entschieden. Und das war auch natürlich bei dieser Euro der Fall, nicht? Keine Frage. Und deswegen versucht jede Mannschaft, sich hier einen Vorteil herauszuholen und ihn auch zu nutzen. Keine Frage.
Wie ist das eigentlich mit diesem, wenn wir schon reden, von diesen Betreuerstäben? Mittlerweile gibt es im Fußball ja auch ein Trainerteam. Bist du da auch gefragt, dass du da auch aus den Trainern ein Team formen musst?
Ja klar, wenn wir jetzt davon reden, Teambuilding zu machen, dann beinhaltet es alle. Es gibt nicht für mich jetzt nicht das Trainerteam und das Spielerteam, sondern wir sind gemeinsam ein Team. Und das ist der innere Kreis der Mannschaft und wir gehen gemeinsam. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Da gibt's für mich jetzt keinen Unterschied. Natürlich sind die Arbeitsbereiche verschiedene. Dennoch denke ich, ist es wichtig, dass man so als Team zusammenwächst. Wichtig. Aber ich muss sagen, also auch mit den Standards, mit den ruhenden Bällen, ist natürlich ein Riesenthema. Ist die Möglichkeit, dann ausgeglichene Partien für sich zu entscheiden. Und da wird schon sehr viel Augenmerk drauf gelegt, obwohl wir jetzt in Graz keinen speziellen Trainer für das haben. Aber wenn ich im Trainerraum, im Trainerbüro bin und ich sehe, wie da miteinander gearbeitet wird, um beim nächsten Gegner die dementsprechenden Freistöße, Ecken und so weiter zu analysieren und vorzubereiten, dann ist es schon sehr beeindruckend. Als Skifahrer, ich habe mir immer gedacht, ja, die kicken halt ein bisschen, aber es ist unfassbar und interessant, wie viel mehr da dahinter steckt.
Aber gibt schon immer so eine Konkurrenz, oder? Die Skifahrer und Fußballer, das war lange Zeit so, die einen haben irgendwie auf die anderen...
Ja, nicht wirklich. Also ich habe die Fußballer extrem gemocht damals und es war auch umgekehrt. Die Fußballer sind zu unseren Rennen gekommen. Es war jetzt kein Konkurrenzkampf, würde ich jetzt nicht sehen. Man hat sich halt ein bisschen.
Aber Sie sind also ein bisschen eine
Eifersucht. Das ist jetzt auch schon erlebt.
Ja. Okay.
Du kennst einen ehemaligen Kollegen von mir, den Bernhard Strein, sehr gut. Und ihr passt so vom Typ her ganz gut zusammen, glaube ich.
Wahrscheinlich verstehen wir uns deswegen so.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Diese ruhige Art, oder?
Ja, das Teambuilding beim Après-Ski.
Ah, das Teambuilding.
Ja, hast du sicher, Après-Ski hast du...
Haben wir auch versucht, einige Teambuildings zu machen.
Und? Erfolgreich.
Erfolgreich. Wir sind immer näher zusammengekommen.
gibt's ja leider im Moment nicht mehr, das Après-Ski, aufgrund der...
Ja, aber es wird wieder kommen.
Wir hoffen alle, dass es wieder kommt.
Ja.
Das ist ja ein Markenzeichen, wenn du in Österreich Skifahren gehst.
Ja, ich weiß nicht. Ich mache das ja nicht. Ich bin ja.
Gehst du noch Skifahren?
Selten. Leider selten, ja. Ein Winter Nürnberg, ein Winter Graz, da ist der Schnee relativ weit weg.
Aber du könntest ja bei Sturm Graz zum Beispiel einführen, dass da im Winter eine Woche Ski gefahren wird. Das als Teambuilding.
Ohne Après-Ski.
Ja, ohne Après-Ski. Das wird noch schwieriger. Sprechen wir über die Spanier. Die Spanier sind nicht ganz so souverän gestartet wie Italien, haben 2 Unentschieden gegen Schweden und Polen gehabt mit einer fürchterlichen Chancenauswertung. Dann ein 5:0 gegen die Slowakei, im Achtelfinale dann ein 5:3 nach Verlängerung gegen die Kroaten. Und bei Spanien ist uns besonders das Viertelfinale noch in Erinnerung, nach einem 1:1 und keinen Toren in der Verlängerung, allerdings einer roten Karte für die Schweizer, kommt es zum Elfmeterschießen gegen die Schweizer. Es treffen zwar nicht alle, Busquets und Rodri vergeben, aber da die Schweizer noch schlechter treffen, kommen die Spanier ins Halbfinale. Das war wirklich knapp, oder?
Ja, bei den Spaniern ist es halt jetzt momentan so zu bewerten. Die hatten natürlich nicht nur ihre erfolgreichste Zeit, aber mit einem speziellen Fußball, den die Spanier damals geprägt haben. Natürlich Vorreiter war Guardiola. Ist natürlich dann auch in die Nationalmannschaft weitergegangen, dieses Tiki-Taka mit Del Bosque. Und sie sind da Weltmeister geworden, sind Europameister geworden, sogar zweimal. Also die Erfolge sprechen ja für sich. Nur irgendwann ist es logisch, so wie jede Entwicklung vorangetrieben wird, wird auch dieser Fußball überholt. Und der ist leider jetzt momentan nicht mehr so attraktiv, weil jetzt ist eher angesagt der Hochgeschwindigkeitsfußball. Also Balleroberung und so schnell wie möglich in die Spitze und alle Spieler, die in der unmittelbaren Nähe des Balles sind, mit Highspeed vor das gegnerische Tor. Oder du verlierst den Ball, alle rücken nach und sofort Attacke rund um den gegnerischen Strafraum, also hoch zu verteidigen, sagt man heute dazu. Und natürlich, den Leuten heutzutage und den Fernsehzuschauern und auch mir gefällt natürlich dieser Highspeed-Fußball momentan natürlich mehr als die Spanier, die noch immer so ein bisschen dieses Ballbesitzspiel haben, sich eher gemächlich wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber nicht so schnell vor das gegnerische Tor bewegen, sondern eher mit Bedacht. Ja. Mhm. Aber sie haben dann auch dort ihre Lösungen, weil sie eben hochqualifiziert technisch veranlagte Spieler haben und die können auch im engsten Raum nicht nur den Ball behaupten, sondern unter Raum- und Zeitdruck auch den Ball auch gut verwerten und den Mitspieler auch in guter Position zu bringen, um abzuschließen.
Du bist ja auch ein Trainer, oder? Hast du die?
Ja, ich war sogar Fußballtrainer, aber ich bin auch jetzt Rekathlon-Trainer. Ja.
Beobachtet man da die Trainer mit einem anderen Auge, als wenn man nur so auf die Spiele schaut?
Naja, also ich glaube nicht unbedingt.
Nein, also ich finde Trainer Luis Enrique bei den Spaniern, der hat sich schon was getraut. Das muss man ja in der spanischen Medien auch mal durchdrücken, dass man da keinen einzigen Spieler von Real mit in den Kader nimmt. Dass man sich für den jungen Tormann Unai Simon entscheidet und David De Gea auf der Bank lässt. Das ist ja schon, der muss sich schon was trauen, oder?
Ja,
der
ist
schon
mutig. Das ist ja ganz, glaube ich, leicht zu beantworten, wenn diese Europameisterschaft in die Binsen gegangen wäre, also jetzt ist Halbfinale, das kann man schon als Erfolg werden, dann wäre er, glaube ich, er hätte nicht heimfliegen brauchen. Ja? Mhm. Weil wenn kein Spieler von Real Madrid dabei ist, dann das ist in Spanien eine Majestätsbeleidigung.
Ach, keine Front. Frage. Ja. Ja. Aber das hat ja der Hicke schon 2008 gesagt, man muss die richtigen Spieler nehmen und nicht die Besten.
Ja, genau. Ich sage, jetzt war nichts, nur so mittelerfolgreich.
Hatte der Hicke die richtigen Spieler 2008?
Das ist immer die
noch
Frage.
Eine extra Analyse noch einmal.
Der 2008 war bei mir auch eine besondere Geschichte, da waren ja die Spanier im Finale und ich war angestellt bei der UEFA als Akkreditierungsleiter und im Finale habe ich meine Frau kennengelernt. Und
Das ist eine schöne Geschichte.
Also,
Alles richtig gemacht.
Und die war Fußballfan.
Naja, wenn Spanien nicht im Finale gewesen wäre, weiß ich nicht, ob sie sich unbedingt angeschaut hätte, weil sie war ein Volunteer im Rahmen dieser Euro und so haben wir uns halt dann kennengelernt und
bis heute sind wir noch. Sie stand eine Sommerlauf.
Eine Fußballliebe.
Ja. So ist es.
Am Fußballplatz quasi kennengelernt.
Ungefähr.
Sehr schöne Geschichte. Bei den Spaniern kann es sein, dass Pablo Sarabia ausfällt, den quälen Adduktorenprobleme. Der könnte ersetzt werden von Dani Olmo von Red Bull Leipzig. Und Pedri, der junge Spieler, hat gesagt, er würde sich bei einem Titelgewinn eine Glatze rasieren. Aber okay, mit 18 Jahren kann man solche Wetten noch eingehen. Eigentlich heißt er Pedro González López. Gibt es das auch bei Sturm Graz, dass da die Spieler so kurze Namen als Künstlernamen dann haben?
Nein, ich glaube, da stehen andere Dinge im Vordergrund bei Sturm Graz. Zuerst einmal die Leistungsentwicklung und ein normales Team ist nicht abgehoben, es sind coole Jungs und da ist der Künstlername weniger wichtig.
Ja. Aber es ist ja auch wichtig, wie sich jemand als Einzelner auch nicht nur im Team, sondern auch Social Media mäßig präsentiert, oder? Das wird ja genau beobachtet.
Absolut. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, die Leute dabei zu unterstützen. Und auch eben, was ich vorher schon gesagt habe, was denn auf den sozialen Medien zurückkommt. Wenn du 24 Spieler hast, ist natürlich jeder eine eigene Persönlichkeit. Die sind individuell so grundverschieden teilweise. Der eine ist eben, macht er mehr, der andere weniger, der andere ist in der Kabine, beherrscht die Kabine mit seiner Aura oder mit seinem Organ, wenn er lautstark ist. Und der andere ist eben ruhig und überzeugt durch Leistung. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie sich dann ein Team so aus verschiedenen Charakteren zusammenfügt. Genau. Mit in Graz ganz normalen Namen.
Ja, aber hast du auch das Gefühl, dass es Spieler gibt, gerade in so einem Kader, weil es gibt ja auch Spieler, die zu 80% jetzt Ersatz sind, aber die dann eine soziale Kompetenz haben für diese Gruppe. Und ist das Geheimnis, dass in dieser Gruppe einfach jeder seine Aufgabe haben muss? Ganz egal, ob er jetzt der Mittelstürmer ist, der die Tore eben macht, oder eben nicht, wie Morata. Und ist das schon so, dass man da so eine Aufgabenverteilung hat?
Ich denke, jeder im Team hat seinen Bereich. Kobe Bryant hat sehr schön gesagt, also er ist bereit, alles für das Team zu tun. Ob das ist, wenn er auf der Bank sitzt und seinem Mitspieler Handtuch gibt oder Wasser reicht oder ob er im entscheidenden Moment den entscheidenden Wurf macht. Also das Team ist wichtig und jeder muss die Bereitschaft haben, sein Maximum für das Team zu geben. Jeder hat seine Rolle. War auch beim Skifahren, wenn die Jungen gekommen sind, hat er gesagt, du pass auf, du profitierst jetzt von den Weltstars, die da drin sind, aber auch du hast eine Aufgabe da drin, nämlich ich möchte von dir den maximalen Einsatz sehen, dass du den Alten oder den Erfahrenen einfach auch den in den Hintern trittst mit deinem Einsatz, wenn die einmal ein bisschen einen Tag im Training haben, wo sie nicht so marschieren, aber dann bist du da und zeigst mit deinem Einsatz, gibst ein Zeichen und bist Vorreiterin, was das betrifft. Und so, denke ich, ergänzen sich die einzelnen Individuen in einem Team und machen ein Team zu einem guten Team.
Und dann auch erfolgreich.
Hoffentlich.
Einen Satz dazu noch. Ich glaube auch bei diesem Entstehen eines Teams, man hat ja nie Probleme mit den großen Spielern oder mit den Spielern, die ihrer Bedeutung im Team bewusst ist. Ja, die wissen sowieso, dass sie wichtig sind. Und mit dir hast du als Trainer oder auch als Persönlichkeitsentwickler weniger Probleme. Es ist die Gefahr, man muss immer auf die Spieler schauen, die zum Beispiel so bei Sturm Graz oder in Nationalmannschaften, die so zwischen 14 und 18 sind. Ja, da ist der eine oder andere dabei bei solchen Teams, der sich vielleicht ein bisschen überschätzt, aus welchen Gründen auch immer. Und der dann die Einstellung kriegt, na, ich müsste normal spielen, ich bin nicht viel besser als der als Nummer 9 spielt oder als Nummer 7, ist jetzt egal. Und dann natürlich, wie man so schön sagt, schlechtes Blut in die Mannschaft bringt. Ja, und dem muss man, glaube ich, meiner Meinung nach so im Fußballgebilde ein bisschen mehr im Auge haben, dass der immer so am richtigen Pfad ist, ja, und nicht den zu oft verlässt, weil natürlich kann der dann, wenn eine Phase kommt, wo es nicht so läuft, weil das ist dann immer die hochsensible Phase, den einen oder anderen anstecken, ja, und reißt da gleich mit, weil du hast ja gleich zwei, drei andere, die auch unzufrieden sind. Ja,
ja, klar,
so, jetzt
auf der
du
Bank,
sagst, ja, ich bin ja auch unzufrieden, ja.
Klar.
Und dann hast du natürlich schon ein gewisses Problem, nicht? Die Belaune zu halten. Die ersten 11 ist ein Selbstläufer,
ja, ja.
Aber die hinten, die machen es dann aus, ja.
Vielleicht war das aber auch der Grund, warum ihr das damals nicht gebraucht habt, so einen Mentalbetreuer, sage ich jetzt. Weil man hat schon gewusst, 11 Freunde müsst ihr sein oder so, das gab es auch schon früher, aber da wurde ja nicht so viel gewechselt. Das heißt, wenn der Stamm der Mannschaft, da gab es ja kein Rotationsprinzip und so weiter, sondern die 11 im Grunde haben gespielt, da kommt mal einer weg, ein anderer hin. Aber im Grunde, die 11 haben gewusst, okay, wenn ich nicht mich ganz blöd anstelle, dann spiele ich auch von Beginn Und die, die auf der Bank waren, haben auch gewusst, okay, ich muss eigentlich warten, bis
es ein Platz bleibt. Ist richtig, nur der Unterschied von früher zu heute ist es, wenn so etwas in der Mannschaft war, dann hat es die Mannschaft selber geklärt. Ja, und zwar eben die ersten Elf oder die Routinierten, die für diese Funktion im Team vorgesehen waren, die haben das selbst geregelt. Ja, und dann war aber auch relativ schnell in diesem Bereich, so zwischen 14 und 15 oder 18 im Kader, war gleich Zappen Duster. Er hat genannt, diese Spieler haben dann sofort gewusst, jetzt ist besser, sich der Gruppe anschließen und mit der Herde mitziehen, weil sonst bleibst du über.
Und zum Glück gab es noch keine sozialen Medien.
Weil natürlich. Das ist ja wieder eine andere Welt, die der Matthias eh schon erwähnt hat. Da brauchst du ja auch einen eigenen Coach, ja, dass da nicht über die...
Aber ist es nicht so, dass du auch im Mittelpunkt sein kannst, ohne den wahnsinnig großen Erfolg, weil du dich eben selber so inszenierst über die sozialen Medien?
Ich denke schon. Also wenn du den Ronaldo siehst, der überzeugt natürlich durch Leistung, aber seine Auftritte in den sozialen Medien sind natürlich riesig, herausragend. Ja. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Spieler 14 bis 18. Ich denke, es ist dann wichtig, auch das Bewusstsein zu schaffen und das Ganze in einen realistischen Kontext für den einzelnen Spieler zu stellen, dass es nämlich um ihn selbst geht, um seine Leistung und dass die Chance kommen wird. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber irgendwann kommt sie, am Tag X. Und wenn du dich dann gehen lässt im Training, wenn du nicht an dein Maximum gehst und der Tag X kommt und du bist nicht bereit, dann wird es schwierig. Aber wenn du bereit bist und du hast keinen Einfluss drauf, weil der Trainer entscheidet letzten Endes, ob er dich aufstellt oder nicht, du kannst natürlich deines dazu beitragen, logischerweise. Dann musst du bereit sein.
Es ist definitiv richtig. Ja. Das ist sicher eine Art, so einen Spieler zu erden wieder und runterzuholen. Ja? Dass er das für sich, weil Profiteur in erster Linie ist ja dann sowieso der Spieler, wenn er das begreift. Ja? Aus welchen Gründen er jetzt noch nicht so weit ist oder warum der Trainer ihm jetzt noch nicht in dieser Chance sieht, dass er unter den ersten Elf spielen wird. Das sind die Gründe. Der Trainer macht es auch nicht absichtlich. Aber wichtig ist, dass der betreffende Spieler es begreift. Ja?
Ich denke, und wichtig ist, dass du einen Trainer hast, der mit dem Spieler auch kommuniziert. Natürlich. Auch wenn man sagt immer, man kommuniziert, wir sagen immer, wir kommunizieren, aber das größte oder eines der größten Probleme liegt in der Kommunikation. Ja. Es wird entweder nicht richtig oder nicht klar kommuniziert oder gar nicht kommuniziert.
Also du musst jeden dort abholen in der Situation, wo er sich gerade befindet.
Es ist nicht immer einfach für einen Trainer, wenn er 24, 30 Spieler hat. Natürlich. Das erfordert ein unglaublich viel Aufmerksamkeit, ja. Achtsamkeit.
Und ein Auge dafür, auch genau, wie es jedem Einzelnen geht. Würde dich das reizen, eine Mannschaft zu betreuen bei so einem Großereignis? Weil so ein Turnier ist ja auch wieder mal was anderes als eine Liga.
Mich reizen Großereignisse extrem. Also das war immer schon Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Ich durfte auch selbst, wie du gesagt hast, einmal in Amerika Weltmeister werden. Aber wir haben es irgendwie... Am Anfang als Trainer hatte ich so meine Mühe damit, da habe ich nicht so den richtigen Zugang gefunden und plötzlich waren wir mega erfolgreich. Mhm. Also mit den deutschen Damen, mit den österreichischen Herren auch in Sochi und mit den deutschen Herren auch. Und also es ist etwas Besonderes, es sollte nichts Besonderes sein, sondern ganz normal. Es geht nicht um Olympiagold, sondern es geht um den Prozess. Wie beim Skifahren jetzt, was mache ich vom Start bis ins Ziel? Wie bereite ich mich auf diese Phase vor? Das Gold oder das Silber oder das Bronze oder der Ausfall kommt mit dem, was ich zeige, wie ich mich präsentiere.
Das ist das Ergebnis dann, ja. Aber interessant ist der Weg dorthin.
Für mich ist immer, die Prozessziele sind für mich ganz, ganz wichtig und sollten sich nicht mit den Ergebniszielen irgendwo vermischen. Da muss der klare Fokus da sein.
Interessanter Ansatz. Thomas Müller hat abgerechnet mit Jogi Löw, hat gesagt, das war eine zu defensive Taktik. Wir können nicht nur spielen, dass der Ball bei uns bleibt. Das war ihm zu defensiv. Wie geht man denn damit um? Du hast uns ja gezeigt, wie das ist, mit den Deutschen die Österreicher zu ärgern. Du hast geschafft, dass ein deutscher Kitzbühel gewinnt. Da waren wir sehr beleidigt alle. Wie müssten wir es tun, damit die Österreicher mal die Deutschen im Fußball ärgern können?
Ach, ich glaube, dass der Weg dahin ist eigentlich, also ich sehe das jetzt schon, dass das passieren könnte. Diese Dinge, dass nach einem Großereignis, bei dem es nicht gut lief, dass da über Nacht alles in Frage gestellt wird, das habe ich selbst immer wieder erlebt. Du machst etwas gut, gewinnst, im Jahr darauf machst du es fast genau gleich und geht schief. Es geht schief und es war miserabel. Das ist das Schlimmste, was du machen hast können. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist ganz schwierig. Keine Ahnung, weißt du, diese Schlagzeilen, was auch immer der Müller genau gesagt hat, ich habe das Interview nicht.
Ja, aber es stimmt das, aber er ist ja selber aufs Tor gelaufen, hätte einen Ausgleich schießen können.
Oder? Also, stimmt, er läuft alleine aufs Tor, trifft nicht. Kann man da den Mund aufzureißen, ist schon auch mutig. Wie ist das beim Reggaeton? Ist da Deutschland auch übermächtig?
Nein, auf keinen Fall. Also nein. Österreich ist Österreich, Großbritannien und die skandinavischen Länder, Schweden und Dänemark sind federführend und Deutschland haben wir immer noch besiegt.
Sehr gut. Das sind endlich eine Sportnation. Ja. Alle zum Reggaeton. Wir bitten euch jetzt, das heutige Halbfinale zu tippen. Italien gegen Spanien.
Hier haben wir einen großen Optimisten.
Italien, Spanien hast du getippt. 4-2, vielleicht hältst du es kurz in die Kamera. Und 2-1. Also ihr seid euch beide sicher, die Italiener werden
es machen. Ja, sicher bin ich mir nicht, aber wenn ich ich habe dir zugehört und den Kurt zugehört und dann ist es ja fast logisch, dass es 2-1 ausgehen wird.
Ich hoffe natürlich auf ein Torfestival und Reggaeton ist immer die Zahl 4, deswegen.
Ah ja, genau, 4.
Ist leicht für mich leicht erklärbar und schauen wir, was passiert.
Bitte unterschreibt noch auf unserem Nachspielzeit-Trikot. Wir haben ja auch ein Tippspiel gemacht. Die Zuseher sollten die Finalpaarung tippen. Es geht immerhin um einen LG-Fernseher, 55 Zoll. Bis zum Achtelfinale konnte man den Europameister tippen. Ein paar sind noch im Rennen, aber es sind nicht mehr viele. Gestern hat mit der richtigen Antwort unsere Quizfrage Philipp Thomas aus Wien 13 eine Kurier-Fanbox gewonnen. Falls Sie auch eine wollen, dann bitte beantworten Sie die heutige Frage, die heißt, wer schaffte es beim Euro-Debüt ins Finale? War das A, Frankreich, B, Jugoslawien, C, Ungarn oder D, wählt Ihre Antwort bitte an emstammtisch@kurier.at und im Betreff Quizfrage 26. Vielen Dank euch, das war eine sehr interessante Nachspielzeit. Matthias Berthold, viel Erfolg mit Sturm Graz. Und Marcel Weigl, Präsident des Reggaeton-Verbandes, dir auch natürlich viel Erfolg weiterhin beim Reggaeton. Dir danke. Kurt Gager, unser Experte. Du kommst doch morgen wieder, hoffe ich. Morgen geht's weiter mit dem neuen Akademieleiter der Wiener Austria, Florian Mader. Wir danken fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.